Aber für mich ist ganz wichtig, man macht eigentlich keine Abstriche mehr auf der Ebene der finanziellen Rendite, weil man Impact hat. Im Gegenteil, ich glaube, man ist sogar erfolgreicher, vor allen Dingen gegen Risiken resilienter. Ich glaube, dass die Wirtschaft sich in eine Richtung dreht, wo alle Player, die nicht in irgendeiner Weise nachhaltig agieren, dass die vom Markt auch abgestraft werden. Und meine große Hoffnung ist, dass vielleicht die GAFAs, die Googles dieser Welt in den USA sind, aber die große Nachhaltigkeitswelle, dass die eher aus Deutschland und aus Europa herauskommt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Macht was Podcast. Heute geht's mal wieder ums Geld, ja, weil Geld bewegt die Welt oder so. Irgendwie gibt's doch so einen Spruch. Ich habe mir einen Experten dazu geholt, der sich mit Geld auskennt, insbesondere mit Geld, was eingesetzt wird für einen gesellschaftlich guten Zweck. Ich habe heute nämlich hier den Andreas Rickert, seines Zeichens Gründer und Chef der Fineo AG, die eine gemeinnützige Aktiengesellschaft ist. Und daran erkennt ihr schon, gemeinnützig, hier geht es nicht darum, die dicken Profite zu erwirtschaften und die dann in irgendwelche privaten Taschen zu schieben, sondern hier geht es darum, uns alle gesellschaftlich so ein bisschen voranzubringen. Und in seiner Funktion als Chef des Ladens hier kennt der Andreas sich auch sehr gut aus mit dem Thema Impact Investing. Heißt, Investoren tun Geld irgendwo rein und erwirtschaften in Anführungsstrichen, nicht nur finanziellen Nutzen und Rendite, sondern auch wiederum einen gesellschaftlichen Nutzen. Lieber Andreas, jetzt habe ich lange geredet. Habe ich es einigermaßen gut erklärt oder was musst du direkt mal dazufügen oder mich korrigieren?
Ja, erstmal schön, dass du bei mir bist, Michael. Vielen Dank, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf. Und ehrlicherweise können wir dann jetzt auch schon wieder Schluss machen. Du hast ja schon alles wunderbar erklärt.
Ja, das ist super. Damit kriegen wir leider die Sendung nicht voll. Und deshalb habe ich mir noch so 47 andere Fragen überlegt. Starten tun wir mit dir als Person. Du hast mir gerade erzählt, du bist ehemaliger Unternehmensberater von McKinsey, warst dann bei der Bertelsmann Stiftung und hast Fineo dann selbst gegründet hier sozusagen. Erzähl doch mal ganz kurz, so 5 Sätze, was ist Fineo, was macht ihr hier?
Ja, erstmal rückwärts betrachtet wirkt das immer alles wie Strategie und als ob das so ganz, ganz klar geplant gewesen wäre. Dass ich das heute machen darf, ist ein reines Zufallsprodukt und deswegen, und das ist mir durchaus wichtig am Anfang auch mal zu betonen, bin ich auch ein sehr dankbarer Mensch, weil ich nämlich einen Job habe, der unglaublich viel Freude macht. Du hast ein paar Stationen genannt und die sind, glaube ich, schon auch entscheidend für die Gründung, die ich dann mit Fineo machen durfte. Also ich bin eigentlich Ökologe, insofern die Welt besser machen ist da schon immer angelegt gewesen. Dann, du hast es erwähnt, McKinsey, da habe ich so ein bisschen Wirtschaft, Markt, Strategie kennengelernt und dann eben Bertelsmann Stiftung. Und in der Bertelsmann Stiftung habe ich dann die Idee gehabt, Fineo zu gründen und habe das dann mit der Rückendeckung der Bertelsmann Stiftung machen können. So, zu deiner konkreten Frage, was ist Fineo? Wir sind ein Think and Do Tank für gesellschaftliches Engagement. Auch das klingt schon erst einmal kompliziert, liegt aber schlicht daran, dass wir ein relativ uniques Creature sind. Wir wollen Menschen und Institutionen begeistern, sich gesellschaftlich zu engagieren. Und wir wollen, dass dann auch noch die richtigen Ressourcen und Instrumente zur Verfügung stehen, um das mit dem größtmöglichen Impact, der größtmöglichen Wirkung zu machen. So, das ist das, was oben drüber steht. Darunter machen wir viele verschiedene Sachen. Da können wir gleich nochmal drüber reden.
Ja, mit dem größtmöglichen Impact, sagst du. Das heißt, es muss halt auch was bringen. Es soll nicht nur fürs gute Gewissen desjenigen sein, der oder die sich engagiert, sondern am Ende muss auch was bei rauskommen.
Genau. Und deswegen vielleicht dann doch nochmal auch zu dem Auslöser, als Fineo gegründet worden ist. Ich habe damals auf den gemeinnützigen Sektor geguckt und war auf der einen Seite wahnsinnig begeistert, weil der gemeinnützige Sektor irre groß ist. Wir reden allein in Deutschland über einen Markt, wo über 600.000 gemeinnützige Organisationen tätig sind. Wir reden über einen Markt, wo ungefähr 100 Milliarden Euro pro Jahr reinfließen. Also das ist alles großartig. Gleichzeitig war ich auch schockiert, ob einer systemischen Intransparenz. Weil niemand konnte mir sagen, wer sind eigentlich diese Organisationen? Es gab keine gelben Seiten des gemeinnützigen Sektors, wo ich mal unter K wie Kinderarmut nachgucken kann. Geschweige denn, dass man weiß, was ist eigentlich die Wirkung, die mit diesen 100 Milliarden Euro wirklich erreicht wird. Und das war dann der Ausgangspunkt von Fineo zu sagen, wenn schon so ein Markt so wichtig ist, so viel dort bewegt wird, dann sollte man doch auch gucken, was wirklich am Ende des Tages die größte Wirkung hat und um gezielt da dann auch Geld hinzugeben. Und so haben wir Fineo als Analysehaus gestartet, um der geldgebenden Seite, also Spenderinnen und Spendern, aber auch Unternehmen, vermögenden Privatpersonen, Stiftungen, die richtigen Informationen zu geben, wie sie ihr Geld einsetzen können, ihr philanthropisches Spendenkapital einsetzen können, um die größtmögliche gesellschaftliche Wirkung zu haben.
Ja, du hast gerade gesagt, ein Markt, in dem so viel bewegt wird. Aber eigentlich war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar, ob oder wie viel eigentlich bewegt wird, weil meine Weihnachtsspende hierhin und deine, weiß ich nicht, gemeinnützige Arbeit dort oder was, eigentlich weiß man ja ganz selten, was wird eigentlich aus meinem Geld? Und das ist ja auch was viele Spenderinnen und Spender umtreibt, gerade jetzt so zu, wir nehmen kurz vor Weihnachten 2023 diesen Podcast auf, veröffentlichen tun wir wahrscheinlich im Januar 24, aber das nur zur Einordnung. Das heißt, oft sagen Menschen ja auch, ja, ich würde ja spenden, aber ich weiß ja gar nicht, was mit meinem Geld passiert und vielleicht macht sich ja eigentlich die Organisation einfach, leisten die sich nur einen teuren Geschäftsführer oder einen schönen Dienstwagen oder weiß ich nicht was. Das sind Themen, wo du gesagt hast, da gucke ich mal genau drauf, damit Menschen auch mit einem besseren Gewissen spenden können und mit einem besseren Gefühl dafür, was ihre Spende bringt.
Genau, das war mit auch eine der Motivationen, geleitet durch die Idee, wenn ich Spenderinnen und Spendern Vertrauen schenke, dass sie dann auch mehr geben. Und mir geht es eben nicht nur darum, Geld anders zu verteilen, zu den wirkungsvolleren Organisationen, sondern am Ende des Tages auch den Topf noch größer zu machen, sodass noch mehr Kapital zur Verfügung steht. Also insofern war das eine Hypothese, dass Menschen doch eigentlich sich gerne engagieren wollen und vielleicht noch mehr engagieren, wenn sie mehr Sicherheit haben, was mit ihrem Geld passiert. Ich will aber trotzdem auch eine Sache nochmal sagen. Ich habe jetzt über die Jahre ja viele, viele Organisationen auch gut kennengelernt, einfach mal auch ein Gefühl zu geben. Wir haben eine Datenbank mit über 3000 gemeinnützigen Organisationen, die durch eine tiefe Analyse gegangen sind, durch eine tiefe Due Diligence. Da sind ganz, ganz viele tolle Organisationen da draußen. In den Medien ist es leider immer so, dass die schwarzen Schafe dann auch die mediale Aufmerksamkeit bekommen, wenn mal Gelder unvertreut werden und so weiter. Aber die meisten sind schon wirklich welche, die zumindest mit einer großen Ehrlichkeit was bewegen wollen. Und jetzt müssen wir noch gucken, dass das auch wirklich dann auch die PS auf die Straße bekommt.
Ja, okay. Dann hast du Fineo gegründet und wir sind ja heute hier, um mal über das Thema Impact Investing zu sprechen. Vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, gerade im November haben wir eine Folge veröffentlicht mit dem Tim Schumacher vom World Fund und der macht so eine Art Impact Investing, weil der investiert mit seinem Fonds in klimapositive Unternehmen. Und ja, da will ich mir von dir heute nochmal erklären lassen, wie genau sowas funktioniert, was da sonst noch so für Möglichkeiten bestehen, außer da beim Tim irgendwie das Geld reinzutun. Aber das, was du jetzt gerade eben beschrieben hast, ist ja gar nicht Impact Investing, sondern das ist ja das, was man, glaube ich, so landläufig Philanthropie nennt. Also Geld einfach mal für einen guten Zweck geben.
Genau, wir brauchen beides. Und ich fliege vielleicht einmal von ganz oben ein, um so ein bisschen diese beiden Finanzierungsmöglichkeiten für Impact zu definieren und dann aber auch zu verschränken, warum beides notwendig ist. Also, wenn wir uns die großen Probleme der Welt angucken, und die sind so schön zusammengefasst, die kennen vielleicht auch viele, die SDGs, die Sustainable Development Goals. Das sind an der Zahl 17, Gesundheit, Klima, Bildung etc. Dann haben wir einen Finanzierungsbedarf von ungefähr 4,2 Billionen US-Dollar pro Jahr. Das ist schon eine ordentliche Summe, die man dafür braucht. Und wenn man sich überlegt, wo kommen Gelder her, dann gibt es per se drei verschiedene Finanzierungsquellen. Das eine ist Staat und multinationale Organisationen. Ich war auch früher mal in der Weltbank, also insofern, ich bin auch ein großer Freund von diesen Finanzierungen. Aber auch wenn ich an einen starken Staat glaube, wir werden die Welt nicht retten, nur mit staatlichen Geldern. Dann gibt es die Möglichkeit, über das haben wir eben gesprochen, zu spenden oder Philanthropie. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe eben auch schon mal eine Zahl genannt, allein in Deutschland ungefähr 100 Milliarden Euro. Das ist viel, aber wenn ich wieder die Zahl aufrufe, 4,2 Billionen als Lücke, dann leuchtet sofort ein, dass wir nicht mit Spenden diese Lücke schließen können. Und damit bleibt nur noch die dritte Finanzierungsquelle, nämlich der Kapitalmarkt. Wir müssen den Kapitalmarkt bewegen, mobilisieren, sodass eben auch hier Finanzierungen zur Verfügung gestellt werden, um die Welt besser zu machen. Also das bleibt einfach mal von ganz oben definiert. Und deswegen noch mal ein bisschen, was heißt eigentlich Impact Investing konkreter? Beim Thema Impact Investing reden wir also explizit nicht über Spenden, wir reden nicht über staatliche Gelder, sondern wir reden über Investments. Aber hier gibt es eine sehr klare Nebenbedingung, neben einem zu erwarteten finanziellen Return. Das heißt also, ich muss auch finanziell davon auch profitieren, will ich sehr klar messbar und intendiert auch einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Und das ist genau das, was Impact Investing ausmacht. Und für mich ist eben wichtig, dass wir diese drei verschiedenen Finanzierungen nicht gegeneinander ausspielen und sagen, der Staat soll es machen oder wir haben noch gemeinnützige Organisationen, sondern wir brauchen alle drei Finanzierungen, um die Welt, so viel Pathos darf sein, auch besser zu machen.
Wenn ich mir angucke, was ist in den letzten, sagen wir so 20, 25 Jahren finanziert worden, ein bisschen über meinen Job ja einen Einblick in die Startup- und Digital-Marketing-Welt. Und da sieht man, dass 1998 mit einem 100.000-Dollar-Scheck, glaube ich, irgendwie sowas wie Google angeschoben wurde. Ein Facebook ist groß geworden, etc. Wenn ich jetzt Investor bin und sage, Mensch, hier, ich kann hier in das nächste Google investieren, die ja auch nicht böse sein wollen, nach ihrem zumindest Firmen-Slogan in den Anfangsjahren, don't be evil, und oder ich investiere in ein Impact-Investment-Thema. Wie würdest du mir schmackhaft machen, dass ich mein Geld nicht in Google, in das nächste Google investiere, was ja irgendwie komplett durch die Decke geht, sondern in irgendein anderes Projekt, mit dem ich auch Umweltschutz, Bildung, was auch immer positiv beeinflusse. Was führst du dafür ab für Gespräche?
Also ich kann natürlich auf zwei verschiedenen Ebenen argumentieren. Das eine ist, indem ich an dein Gewissen, an deine Moral, an deine normativen Werte appelliere. Dass ich also möchte, dass du etwas Gutes tust, auch mit deinem Kapitalertrag. Das ist auch wichtig, aber ich finde, man kann es auch positiv incentivieren. Ich glaube, dass die Wirtschaft sich in eine Richtung dreht, wo alle Player, die nicht in irgendeiner Weise nachhaltig agieren, dass die vom Markt auch abgestraft werden. Wir werden es im Immobilienbereich sehen, da gibt es sogenannte Stranded Assets, die will kein Mensch mehr haben. Wir werden es in der Ölindustrie sehen, da kann man zwar jetzt noch vielleicht Geld mitmachen, aber irgendwann sind diese ganzen Sachen nicht mehr profitabel in der Zukunft. Das heißt also, wenn ich auch nachhaltig, auch in meinem eigenen finanziellen Sinne investieren möchte, dann sollte ich schon erstmal auch auf nachhaltige Themen setzen, die auch langfristig funktionieren werden. Und die Reise der Welt geht dahin, dass wir nachhaltige Themen brauchen. So, also insofern muss ich gar nicht großartig mit der Moralkeule kommen, sondern ich kann auch wirklich an deinen finanziellen Egoismus appellieren.
Ja, also ich persönlich bin natürlich finanziell nicht egoistisch, um das nochmal klarzustellen. Aber ich würde dann natürlich auch verstehen wollen, was sind so die Bereiche, in die ich am besten investiere? Was gibt's da für Renditen? Und wie sieht dieser Impact eigentlich aus? Wenn wir uns überlegen, da draußen sind ja ganz, ganz viele große Finanzkonzerne, die Milliardenfonds im Zweifel aufgelegt haben, die kaufen irgendwelche Immobilien, die investieren in große Konzerne. Wie finden die Impact Investments? Wie können die, keine Ahnung, wenn die DWS, die Tochter der Deutschen Bank, sagt, Mensch, wir haben hier 500 Millionen Euro rumliegen, und das muss jetzt mal, weil es kommt aus einem speziellen Fonds, das muss jetzt solide investiert werden. Wie zeigst du denen, in welchen Bereichen sie einen Impact und eine Rendite bekommen?
Ja, also vielleicht schichte ich nochmal so ein bisschen ab, in welchen Bereichen kann man Impact Investing machen? Und vielleicht auch nochmal da eine kurze Abgrenzung zu anderem nachhaltigen Investieren. Also man sollte auf jeden Fall nicht irgendwo investieren, wo man dezidiert einen Schaden auf der Welt macht. Also man kann eben, wenn man in bestimmten Bereichen investiert, wie gerade im Klima oder klimaschädlichen Dingen, das sollte man vermeiden. Das nennt man auch Do Not Harm. So, das sollte man vermeiden. Dann gibt es viele Dinge, die sind neutral. Die machen nichts Böses, die sind aber auch nicht dezidiert im guten Bereich anzusiedeln. Das ist in Ordnung. Das Wichtige ist, wenn wir das Thema Impact Investing haben, wie gesagt, dann geht es darum, explizit auch einen gesellschaftlichen und oder ökologischen Mehrwert zu haben. Und das kann ich in sehr vielen verschiedenen Anlageklassen machen. Die meisten allerdings sind davon erst einmal noch illiquide. Also das heißt weniger, dass man in Aktien investiert, weil dann habe ich halt sofort immer eine Mischung von verschiedenen Sachen mit da drin, weil ein Großkonzern ist nicht nur ein reines Social Business oder ein Impact Business. Also das heißt, die meisten Opportunitäten, die ich habe zum Investieren, sind im sogenannten illiquiden Bereich. Aber da gibt es dann alle möglichen Spielarten. Da kann ich machen im Venture-Bereich, also Startup-Finanzierungen. Da kann ich Real Assets machen, da bin ich also im Immobilienbereich. Da kann ich aber auch Infrastructure machen, das ist sehr häufig dann im Energiebereich. Oder eben auch solche Dinge wie Forestry. Und ich nehme jetzt mal, einfach um es ein bisschen greifbarer zu machen, zwei verschiedene Beispiele, wo man Impact Investing ganz gut sehen kann. Ein Fonds ist zum Beispiel von ASC Forestry. Die haben, und das ist was Impact Investing häufig ausmacht, eine Opportunität erkannt. Afrika ist ein Holzimportkontinent, was total absurd ist, weil das Holz dort schneller wächst, der Holzbedarf trotzdem groß ist, aber es wird trotzdem sehr viel Holz gerade aus Europa importiert. Das führt dazu, dass Menschen, die dort Holz brauchen, zum Beispiel für den Bau, noch eine sogenannte Poverty Premium draufzahlen. Das heißt, das Holz ist dort sogar noch teurer als bei uns. So, was macht jetzt dieser Fonds? Dieser Fonds hat großflächig jetzt Ländereien in Äthiopien und in Angola und forstet dort auf. Und zwar zu sehr attraktiven Bedingungen. Das heißt, das Holz wächst schneller, die Arbeitskräfte sind trotzdem erstmal auch günstiger, obwohl man gut zahlt, als in Europa. Das heißt, ich kann dort das Holz sogar etwas günstiger als bis jetzt verkaufen und habe trotzdem noch wahnsinnig viel Attraktivität auf der finanziellen Seite. Auch da mal, um es konkret zu machen, 18% IRR pro Jahr holen die da raus. Es ist deswegen aber ein Impact Investing, weil die eben nicht nur darauf gucken, wie sie möglichst viel Rendite aus dem Holz rausholen, sondern dass es eben sehr, sehr nachhaltig gemacht wird. Die haben ein Set von ungefähr 160 Indikatoren entwickelt, um zu gucken, was passiert, wenn ich großflächig in Angola aufforste. Ja, ich mache CO2-Capture, das ist schon mal für die Klimageschichte positiv. Aber ich gucke mir an, was passiert mit dem Boden, mit der Bodenqualität, was ist mit dem Wasser, das ich nutze, was ist mit der Biodiversität. Ich stelle lokales Management an, ich gucke mir an, wie sind die Kinder meines lokalen Managements in der Schule unterwegs. Also ich gucke extrem holistisch da drauf. Und das ist das, was Impact Investing ausmacht. Ich gucke auf eine Bedarfslage, ich erkenne eine Opportunität, mache dann ein Finanzprodukt, was sowohl finanziell attraktiv ist, als auch wirklich nachhaltig in allen verschiedenen Dimensionen versucht, auch einen positiven Nährwert zu haben. Das ist ein Beispiel für Impact Investing.
Ja. Lass mich da kurz einhaken, also ASC ist ein Fondsanbieter, ist wahrscheinlich irgendwie eine Bank, die dahinter steht, und diesen Fonds, Anteile davon, da kann ich zu meiner Bankfiliale gehen und kann sagen, ich möchte jetzt gerne meine 700 Euro, die ich hier rumliegen habe, in diesen Fonds investieren, genauso wie ich in einen DWS oder was auch immer, fallen gerade keine anderen Namen ein, also ist keine Werbung und ist auch keine Finanzberatung hier, aber da kann ich einfach Voranteile kaufen und die liegen dann und dann gibt's eine Rendite von 2, 3, 4, 5, 6, wie auch immer, Prozent pro Jahr, beziehungsweise der Fonds gewinnt an Wert über die Jahre, je nachdem, was für ein Fonds das ist.
Genau, das wäre so ein Fonds. In dem Fall auch da Disclaimer, der wird bei Nixdorf Kapital gemanagt und ich bin auch im Vorstand von Nixdorf Kapital. Also insofern kenne ich den Fonds relativ gut. Auch hier muss man leider sagen, diese Opportunitäten stehen in der Regel noch nicht am Bankschalter zur Verfügung, sondern nur sogenannten semi-professionellen Investoren und Investoren. Das heißt, man muss mindestens 200.000 Euro investieren können, damit man bei so einem Fonds mit dabei ist.
Ja. Oh, okay. Das ist ja spannend. Das heißt, es ist noch kein Endkundenbusiness, aber das wird über kurz oder lang kommen, dass dann auch Publikumsfonds für Menschen verfügbar sind, die am Bankschalter die Sachen kaufen. Aktuell ist es eher so, dass professionelle Investoren das Geld im Impact Investing parken.
Genau, also das muss man sagen, da geht die Reise hin. Also wie ich eben einmal aufgemacht habe, sehen wir mittlerweile ganz, ganz viele verschiedene Asset Classes, mit denen man Impact Investing machen kann. Es gibt bis jetzt sehr wenige im liquiden Bereich. Das heißt also, wo ich investiere, aber am nächsten Tag auch schon wieder mein Geld rausziehen könnte. Man muss für eine gewisse Zeit sein Geld dann auch dort wirklich investiert lassen. Und das hat eben auch Implikationen spiegelbildlich darauf, wer investiert. Wer sind eigentlich Impact-Investoren und Investoren? Und da fing es vor vielleicht 15, 20 Jahren an, dass es vor allen Dingen hochvermögende Privatpersonen waren, die das gemacht haben. Dann sehr stark deren Büros, deren Family Offices, deren Strukturen, die es gemacht haben. Dann Entwicklungsbanken, Stiftungen. Wo wir aber noch nicht sind, ist wirklich am Bankschalter in dem sogenannten Retail-Markt. Aber da geht die Reise hin und ich bin auch ein großer Advokat für diese Entwicklung aus zwei Gründen. Das eine ist, wir brauchen das Kapital. Das hatte ich eingangs schon mal gesagt, welche Finanzierungslücke wir haben. Das zweite ist aber auch, dass ich es wahnsinnig unfair finde, dass es eine bestimmte Gruppe von semi- oder vollprofessionellen Investoren möglich ist, so zu investieren, weil man einfach wahnsinnig tolle, attraktive Renditen so auch noch machen kann. Deswegen versuche ich sehr stark, diesen Markt in die Richtung zu entwickeln, dass eben auch wirklich jeder Impact Investing machen kann, Erste Schritte gibt es schon. Auch das würde ich halt sagen. Es gibt beispielsweise Banken, neue Banken, die sich darauf spezialisiert haben. Injova ist so eine Bank, die macht Impact Investing, wo man auch in liquide Produkte investieren kann. Oder die Tomorrow Bank ist auch so eine Bank. Hier muss man nochmal eine Unterscheidung machen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen akademisch, aber ich finde, das ist sehr interessant. Man kann unterscheiden zwischen Impact Aligned und Impact Generating Investment. So, was heißt das? Wenn ich Impact Aligned mache, dann investiere ich in ein Unternehmen, in eine Aktie, in einen Fonds, wo es schon auch zu meinen Werten passt, weil es ein Bildungsfonds ist, weil es ein Klimafonds ist, etc. Wo aber am Ende des Tages mein Geld nicht den Unterschied macht. Wenn ich die Aktie nicht kaufen würde, würde es jemand anders machen. Ist aber trotzdem gut. Das andere ist Impact Generating Investment. Das heißt also, hier mache ich als Investor, als Investorin wirklich den Unterschied. Wenn ich nicht investieren würde, würde möglicherweise jemand anders nicht investieren. So, ganz konkret bei dem Forestry Fund, den ich eben genannt habe. Da gibt es eine bestimmte Anzahl von Tickets, die müssen dabei nicht genommen werden. Das heißt also, wenn dort jemand 1 Million investiert hat, dann ist super. Wenn das nicht investiert, wird es vielleicht auch fehlen. Insofern, the more the merrier ist in solchen Fällen die Situation. Oder bei Startups. Wenn ich als Business Angel, als Impact Business Angel ein Startup finanziere, dann kann das wirklich auch erfolgreich werden. Wenn ich nicht als Investor reinginge, wird möglicherweise keiner investieren. Also deswegen unterscheidet man da nochmal zwischen Impact Aligned Investment und Impact Generating Investment. Beides brauchen wir aber.
Ja, also einmal ist man einfach nur dabei und einmal ist man halt mittendrin. Und
so kann man es sagen, ja.
Macht halt auch selber. Was ich mich halt frage, wenn wir uns die Themen anschauen, dann verstehe ich natürlich, dass sowas wie, weiß ich nicht, wenn ich jetzt in eine Mineralölgesellschaft investiere, das ist mal definitiv kein Impact Investment, weil Öl verbrennen ist nicht gut fürs Klima. Aber bei den sonstigen Themen, da ist ja fast schon auch irgendwie die gesamte Wirtschaft, könnte man sagen, in irgendeiner Form gesellschaftlich relevant und hat einen Impact. Also ich kann in den Bildungsbereich gehen. Ich könnte eine Kindergartenkette finanzieren als Investor. Genauso ist es aber auch gut, wenn ich in Personalvermittlung zum Beispiel vielleicht auch investiere, weil wir haben einen großen Fachkräftemangel in Deutschland und je mehr Fachkräfte wir produzieren, in Anführungsstrichen, desto besser geht's uns. Also wo zieht man die Grenze? Was ist Impact Investing und was ist einfach nur Investing, was nicht negativ ist?
Genau, also das Zweitere schließen wir hoffentlich bald mal aus. Also man sollte nicht mehr in irgendwas investieren, was negativ ist. Auch dort brauchen wir den Staat, die Regulatorik. Es muss mit Steuern so teuer gemacht werden, dass man es eigentlich nicht mehr lohnt, in Sachen zu investieren, die wirklich auch Schaden anrichten. Weil bis jetzt ist der Schaden sehr häufig kollektiviert. Alle müssen dafür aufkommen und ein Investor macht aber trotzdem seine Gewinne. Ansonsten hast du natürlich komplett recht. Es ist nicht einfach schwarz-weiß da draußen. Deswegen sollte man eben auch als Investor, als Investorin sich ein bisschen damit beschäftigen und auch selber klar haben, was sind das für Themen, die mich interessiert? Und vielleicht auch manchmal eher grauschattiert investieren, weil der Hebel viel größer sein könnte. Du hast jetzt eben gesagt, wenn man in ein Erdölunternehmen investiert, dann ist es auf jeden Fall schon mal schlecht. Auch das würde ich schon differenziert sehen. Man kann durchaus und muss man das auch in Transformation investieren. Also wenn ich ein Unternehmen habe, das bis jetzt noch Kohle macht, aber mir glaubhaft versichert, dass es auf dem Weg ist, einen Strukturwandel mit anzugehen, auch die Industrie umzubauen, dann könnte der Hebel meines Investments dort bei der Transformation sehr viel höher sein als ein dunkelgrünes Startup, was aber noch keine große Durchschlagskraft hat. Also insofern sollte man immer sehr genau gucken, wofür wird Geld eingesammelt. Und es gibt ja auch durchaus bei Großkonzernen mittlerweile Bonds, die ausgegeben werden, die dezidiert dann auch das Geld angestrichen haben, um eine Transformation eines Unternehmens in eine grüne, eine nachhaltige Richtung zu treiben. Also insofern muss man sich leider die Mühe machen, entweder als Investor oder Investorin selber etwas genauer reinzugucken und dann auch weniger dogmatisch vielleicht zu investieren. Oder man sucht sich eben die richtigen Berater, Beraterinnen, die einem dabei helfen.
Man fragt hier bei Fineo, ist das jetzt eigentlich ein guter Laden, in den ich da investieren will oder nicht? Wenn wir uns diese Themen angucken, eine Frage, die ihr wahrscheinlich häufig bekommt, die ihr wahrscheinlich immer häufiger bekommen werdet, je spannender das Thema Impact Investing auch für den Durchschnittsinvestor wird wahrscheinlich sein: Was kann ich denn da eigentlich verdienen? Weil ich habe einen Fonds aufgelegt, sagen wir mal, die Deutsche Bank kommt zu euch und sagt, wir haben hier irgendwie einen großen Fonds, das Geld muss weg, muss aber irgendwann wiederkommen und möglichst Faktor 1, 2, 3, 4, 5 obendrauf liegen. Was machen eigentlich so die Impact Investments an Rendite und wie kriegt man es hin, das Thema Wirkung und das Thema Rendite miteinander zu verheiraten und es nicht zur Quadratur des Kreises werden zu lassen?
Ja, das ist der heilige Gral. Also was ist eigentlich A, die Wirkungsmessung, wie kriege ich das hin, und B, wie verhält sich das Wirkung und Rendite? Ich fange mal mit dem Zweiteren an. Da gibt es alle Spielarten. Ich habe eben mal so ein ganz kleines bisschen in der Historie auch gewühlt. Und am Anfang, als, wie gesagt, so vor 15, 20 Jahren das Thema Impact Investing losging, da wurde es vor allen Dingen getrieben von hochvermögenden Personen. Denen war die Rendite eher zweitrangig. Die haben das gemacht, weil sie wirklich mit dem Kapital etwas positiv bewegen wollten. Und wenn man so reich ist, dann macht es jetzt keinen Unterschied, ob man noch ein paar Prozent mehr oder weniger hat. Und daher kommt aber auch noch häufig der Mythos, dass man, wenn man Impact Investing macht, dass man deswegen einen geringeren Financial Return auch in Kauf nehmen muss. Sowas gibt es immer noch. Es gibt immer noch was, was man als Blended Finance bezeichnet, wo man sagt, ich quersubventioniere den Impact durch weniger finanziellen Gewinn. Das ist auch gut so. Ich bin allerdings jemand, der sehr stark dafür wirbt, dass Impact Investing in den Mainstream kommt. Wenn Impact Investing wirklich in den Mainstream kommt, und das heißt, wir wollen auch Geld von anderen, von institutionellen Investoren, von den Pensionskassen, aber eben auch von jemandem, der am Bankschalter das Geld investiert, dann kann ich nicht bei der finanziellen Ebene Abstriche machen. Weil wenn ein Investor, der einen Pensionsfonds leitet, eine Investitionsentscheidung trifft, dann muss er sich rechtfertigen, und zwar nicht vor sich selber, sondern vor seinen ganzen Anteilseignern. Und der kann nicht sagen, ach ja, wir haben ein bisschen weniger Rendite gemacht. Deswegen geht die Reise im Moment dahin, dass wir im Impact Investing sehr klar haben, dass wir die gleiche finanzielle Rendite haben wie eine vergleichbare, nicht Impact-getriebene Anlagemöglichkeit in derselben Anlageklasse. Das heißt also, wenn ich einen Venture-Fonds habe, dann will ich dort ein Multiple haben. Dann will ich 3-4x haben über die Laufzeit von vielleicht 5 bis 10 Jahren. Wenn ich im Bereich von Forestry, ich habe das Beispiel eben genannt, bin, dann ist das sehr, sehr schön, wenn ich eben auch 18% machen kann. Wenn ich aber einen Real Estate Fonds habe, wo ich Betongold habe, dann reicht es vielleicht auch schon. Die Zinsen sind ein bisschen angestiegen, aber immer noch, wenn man dann sagt, okay, ich habe vielleicht 6, 7, 8%. Also insofern, es ist immer der Asset Class anzupassen, aber für mich ist ganz wichtig, man macht eigentlich keine Abstriche mehr auf der Ebene der finanziellen Rendite, weil man Impact hat. Im Gegenteil, ich glaube, man ist sogar erfolgreicher, vor allen Dingen gegen Risiken resilienter.
Wenn du dich mit den Investoren unterhältst, kannst du schon sagen, wie sich die Investorenlandschaft verändert hat? Also gibt es dann diese Pensionskassen, die sind ja jetzt in Deutschland nicht ganz so bekannt, aber in Amerika zum Beispiel hat ja jede Berufsgruppe quasi eine eigene Rentenkasse sozusagen, wo das Geld eingezahlt wird, die legen das dann an und müssen dann auch dafür gerade stehen, dass sie ein paar Jahre später den Leuten die Renten auch auszahlen können. Deshalb gucken die halt auch so genau auf Rendite. Sind von denen schon viele dabei? Und ja, wie hat sich die Landschaft insgesamt so verändert von den einzelnen reichen Leuten, die gesagt haben, wir möchten was Gutes tun, hin zu dem klassischen Investor?
Ja, also man sieht, dass dieses Thema immer mehr an Fahrt aufnimmt. Und eben auch wirklich aus allen verschiedenen Investorengruppen da auch welche jetzt reingehen. Wenn wir bei den institutionellen Investoren bleiben, dann ist es so, dass wir da noch durchaus Nachholbedarf haben in Deutschland. Da gucke ich auch manchmal sehr neidisch auf die nordischen Länder, also Skandinavien, wo doch sehr starke Staatsfonds auch mittlerweile als Impact-Investoren unterwegs sind. Da sind wir noch nicht in Deutschland, aber das kommt. Also auch beispielsweise mit dem großen Kenfo-Fonds, der staatlich ist, deutscher Seite, da wird sicherlich mehr und mehr Impact-Investing auch passieren. Ich sehe es auch zum Beispiel bei der Gruppe der Stiftungen, die leider etwas langsam sind in Deutschland, weil eigentlich würde man ja denken, eine Stiftung sollte nicht nur mit ihren Fördermitteln Impact haben, sondern vielleicht auch mit dem Kapitalstock. Da wird häufig noch sehr oldschool gedacht und nur auf Rendite geguckt, aber auch dort machen sich die Stiftungen mittlerweile auf den Weg und wollen eben auch mit dem Hebel des Kapitalstocks direkt einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Also insofern bewegt sich da was. Was wir bei den Vermögenden haben, sehe ich auch, dass dort vor allen Dingen ein Generationswechsel stattfindet. Also wenn früher noch, das ist jetzt sehr holzschnittartig, man immer eher noch schizophren gearbeitet hat, da hat man auf der einen Seite gespendet und Philanthropie gemacht und ansonsten wollte man möglichst gewinnmaximierend als Investor unterwegs sein, dann kommt jetzt die nächste Generation Generation, die das doch sehr holistisch anguckt und deswegen sagt, okay, wir wollen natürlich weiter spenden und Philanthropie machen, wir wollen aber eben auch mit unserem Kapital vernünftig Impact machen. Und das ist eigentlich ein Trend, der für mich symbolisch für eigentlich die gesamte gesellschaftliche Entwicklung steht, wo eben nicht mehr gegeneinander gearbeitet wird, wo nicht mehr Stereotypen aufgemacht werden, sondern wo man versucht, wirklich mit unternehmerischen Ansätzen die Welt auch nach vorne zu bringen.
Ja, das ist jetzt, also für mich klingt es insgesamt so, dass eigentlich der große Teil der Wirtschaft Impact haben kann und gegebenenfalls auch Ziel ist von Impact oder Ziel sein kann von Impact Investing. Es kommt für alle möglichen Investoren eigentlich in Frage, weil die Rendite ist vergleichbar gut. Und ich sag mal so, zumindest 90% der Menschen können wahrscheinlich so einen Tick besser schlafen, wenn sie wissen, dass sie ihr Geld auch in was Gutes investiert haben. Das klingt für mich fast so, als eigentlich müsstest du gar nicht großartig was predigen, sondern ist total logisch, dass das kommt. Was sind denn da so die großen Herausforderungen? Ist es eher auf der Kapitalseite, dass man dort noch mehr erläutern muss? Ist es schwierig, Ziele, also Targets sozusagen zu finden, in die man investieren kann? Was treibt dich da um?
Ja, also noch ist der Markt Impact Investing nicht im Mainstream. Also insofern haben wir da noch ein bisschen Arbeit zu tun, auch wenn ich eben die Zeichen alle auf die richtige Richtung sehe. Man muss auf unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Das fängt einmal auf einer regulatorischen Ebene an. Also es gibt auf der europäischen Ebene die sogenannte Taxonomie, wie insbesondere Fonds eingruppiert werden. Und da ist man dabei, auch das Thema Impact Investing anzugehen. Es gibt beispielsweise den Artikel 9. Das ist ein Weg, wie man eine Klassifizierung von Fonds macht. Der wird manchmal missverständlich schon als Impact Investing Artikel bezeichnet. Dem ist mitnichten so. Dort wird zwar das Thema Impact auch mit reingenommen, aber es ist noch nicht wirklich hinterlegt mit wirklichen Indikatoren, wirklichem Berichtswesen, sondern es ist vor allen Dingen eine Frage der Transparenz. Also insofern hier ist nochmal auf der gesetzgeberischeren, auf der regulatorischen Ebene viel Arbeit zu machen. Wenn ich auf der Ebene bleibe, ist das Zweite, das hatte ich eben schon mal gesagt, wir müssen gucken, dass da, wo Schaden angerichtet wird, das auch so teuer gemacht wird, auch durch Steuern, dass es sich einfach nicht mehr lohnt. So. Und dann sind wir auf der Seite derjenigen, die investieren. Auch hier sind viele Opportunitäten da, aber viele, gerade die als institutionelle Investoren unterwegs sind, haben halt immer noch sehr starre Richtlinien. Also ich nehme mal ein Beispiel. Es gibt ganz, ganz großartige Impact-Investing-Venture-Fonds. Die werden aber sehr häufig initiiert von welchen, die das erste Mal einen Fonds machen. Das sind sogenannte First-Timer. So, das ist sofort ein K.O.-Kriterium für viele institutionelle Investoren, weil die sagen, sie wollen erst sehen, dass es der zweite, dritte, vierte Fonds ist von dem gleichen Team. Es gibt aber noch nicht so lang Track Record von Menschen, die Impact Investing machen. Also insofern müsste man hier auch ein bisschen mal an den relativ starren Richtlinien von Investoren arbeiten, damit eben auch hier investiert werden kann. Oder ein anderes Beispiel ist, ich habe jetzt zweifach schon den Fonds in Afrika erwähnt. Ist wirklich ein Mega-Investment, ist sogar gegen alle Risiken abgesichert. Nichtsdestotrotz ist die Tür bei vielen Investoren sofort zu, wenn sie Afrika hören, weil sie einfach Stereotypen im Kopf haben und deswegen sofort an irgendwelche Bürgerkriege oder dergleichen denken. Also insofern, wir müssen auch hier immer noch häufig aufklärerisch tätig sein, selbst wenn eigentlich die Fakten alle fürs Impact Investing sprechen.
Ja, lass mich kurz zwei Sachen noch erläutern. Du hast von Venture Fonds gesprochen, das ist Venture Capital, also Risikokapital. Das wird häufig, das erkennt man im Digitalumfeld auch, Leute, die schon mal ein Digitalunternehmen gegründet haben, das vielleicht verkauft haben, haben ihr erstes größeres Geld verdient, sammeln dann von anderen auch Geld ein und investieren das wiederum in neue Digital-Startups. Viele von denen tun das jetzt auch im Bereich Impact Investing, also wollen dann mit ihrem Geld auch Sinnvolles tun. Und du sagst, weil die das jetzt gerade das erste Mal machen, diesen Fonds auflegen, sagen so wirklich große institutionelle Investoren, also zum Beispiel die Rentenkassen, würden sagen, in diesen Venture-Fonds investieren wir kein Geld, weil das Team ist ja noch nicht 10 Jahre unterwegs und hat noch nicht gezeigt, dass sie mit unserem Geld auch sorgfältig umgehen können.
Ganz genau.
Dieses Problem hat der Florian Heinemann von Project A, ich glaube vor ungefähr 2 Jahren auch schon mal bei uns im Podcast beschrieben. Die haben mit Project A die Stufe übersprungen, also die finden Investoren und machen auch immer mal wieder legen einen neuen Fonds auf und sind da sehr gut unterwegs, aber auch die hatten ganz zu Beginn das Thema, dass sie natürlich erstmal, ich glaube, die haben dann Otto und Springer überzeugt, da zu investieren und die mussten solche Gespräche führen. Das heißt, das ist einfach ein Thema strukturell im System, irgendwie auch verständlich, ja, so eine Rentenkasse, dass die nicht sagen, oh, wir tun jetzt mal 50 Millionen Euro in einen Fonds bei einem Team, wo wir nicht so genau wissen, können die damit umgehen, aber das müssen wir dann sozusagen gesellschaftlich überwinden.
Genau, also Flora kenne ich natürlich auch, also insofern, ich glaube, er ist ein gutes Beispiel dafür, dass man eben auch wirklich, wenn man noch nicht so einen langen Track Record hat, trotzdem dann auch gut mit dem Geld umgeht. Auch hier, du hattest eben den Tim Schumacher erwähnt mit dem World Fund. Auch da, ich bin im Board vom World Fund, deswegen kenne ich das auch sehr gut. Die sind extrem erfolgreich im Fundraising, aber auch hier leider muss man sagen, das meiste Geld, was von institutionellen Investoren kommt, kommt nicht aus Deutschland, sondern wieder aus den skandinavischen Ländern. Also insofern hoffe ich, dass wir da auch ein bisschen mehr Flexibilität haben. Ein Lichtblick würde ich aber auch sagen, die KfW hat gerade einen neuen Fonds aufgelegt, mit dem sie in Fonds investieren können von Emerging Managers. Also genau das, was ich gerade als Problem skizziert habe, hat die KfW erkannt und sie geht dahin und versucht jetzt einen Fonds zu machen, um halt in diese First-Timer zu investieren. Also insofern, es ist Bewegung im Markt, aber wir haben noch was zu tun.
Ja, interessant ist halt auch, du sagst gerade, das mag für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen verwirrend sein, ein Fonds investiert in einen Fonds, das ist schon auch so ein bisschen wie ein Wasserfall. Also die, die richtig, richtig viel Geld zusammengesammelt haben, meinetwegen Milliarden Euro von großen Privatinvestoren oder von Rentenkassen, die wiederum investieren auch nicht direkt in ein neu gegründetes Startup, sondern die suchen sich jemanden, der oder die dann wiederum auf einer Ebene tiefer unterwegs ist und in Größenordnungen investieren kann, wo vielleicht der mit dem vielen Geld gar nicht die Zeit und Kapazität hat. Also ich habe irgendwann mal gelernt, wenn jemand irgendwie eine Milliarde Euro verwaltet, kann der halt kein Investment machen, was irgendwie nur in Anführungsstrichen 2 oder 3 Millionen Euro groß ist, weil dann müsste er sich irgendwie um im Zweifel hunderte Investments kümmern. Das schafft er gar nicht. Deshalb nimmt er eher so einen Block von 50 oder 100 Millionen Euro und gibt das in einen anderen Fonds, der dann wiederum operativ damit arbeitet.
Genau, genau so ist es. Und auch da ein Beispiel, wir haben auch bei Nixdorf Kapital den Burning Issues Fund, das ist auch ein Venture-Fonds von einer großartigen Managerin, der Christine, die das da macht. Die investiert in Startups sehr frühphasig. Kleiner Fun-Fact, hat zum Beispiel in Mosambik investiert, wo es eben um alternative Fleischproduktion geht, wo jetzt Leonardo DiCaprio investiert hat. Also insofern auch da ein bisschen Fame-Faktor mit drin. So, das ist ein kleiner Fonds mit 30 Millionen. Da wird jetzt hoffentlich auch ein großer institutioneller Investor mit investieren, weil genau wie du sagst, die gehen gar nicht so kleinteilig rein, sondern die suchen sich halt gute Manager, die dann wiederum andere kleinere Vehikel haben.
Ja, wenn ich mir jetzt die Themen anschaue, in die investiert wird, kann es eigentlich sein, dass vielleicht auch, wenn man einen falschen Impact-Fokus hat und dass der Bereich jetzt so stark wächst, wie wir es gerade beschreiben und wie wir es beide auch so ein bisschen herbeireden sozusagen hier in der Folge, dass irgendwann nur noch auf diese Impact-Themen geguckt wird und so die klassischen Investitionen an anderer Stelle fehlen. Also dass zum Beispiel die in Anführungsstrichen normalen Industrien nicht mehr genug Geld bekommen und da dann Arbeitsplätze verloren gehen? Oder ist das jetzt einfach zu katastrophal gedacht?
Ja, und damit würdest du auch jetzt Impact Investing dann doch größer machen, als es ist und auch perspektivisch sein wird. Ich glaube daran, dass Geld immer seinen Weg findet. Und wenn halt ein Unternehmen, ein Mittelständler oder auch ein DAX-Konzern einen Kapitalbedarf hat, was attraktiv ist, wird es auch immer Investoren und Investoren geben, die dorthin investieren. Also insofern, ich sehe da nicht eine Konkurrenz oder dass da in einem bestimmten Bereich ausgetrocknet wird.
Ja, du hast gerade auch gesagt, dass zwar die KfW mittlerweile irgendwie Themen erkannt hat und aktiv ist, aber die KfW ist ja eine staatliche Bank. Siehst du im privaten Bereich bei Privatinvestoren Möglichkeiten, die noch stärker zu überzeugen? Oder tickt Deutschland einfach, was Finanzen angeht, relativ konservativ? Also ist ja nicht nur im Impact Investing ein Thema, sondern auch, was Digital-Startups anging, sind wir in Deutschland ja durchaus auch deutlich später gestartet. Deshalb gibt es jetzt ja auch Google in den USA und nicht in Deutschland. Auch da haben wir unser Geld eher zusammengehalten. Wie würdest du es, also siehst du es im Impact Investing so und wie würdest du es, wenn ja, auflösen?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich haben wir natürlich in Deutschland da eher tradierte Arten, wie man mit Geld umgeht oder Berührungsängste, was natürlich schon auch früh anfängt. In der Schule lernen wir eben nicht, wie man investiert. Wir werden lernen nicht, wie man Startups gründet etc. Also insofern hoffe ich mal, dass wir da grundsätzlich nochmal eine andere Herangehensweise auch in den nächsten Jahren sehen werden. Ich bin ein bisschen zuversichtlicher, weil das ganze Thema Impact Investing, das ist sozusagen die Investorenseite, aber eben auch das Startup-Universum von Impact-getriebenen Startups anbelangt. Denn wir haben jetzt zwar ganz, ganz viele Buzzwords hier genutzt und so getan, als ob alles neu wäre. Aber für mich ist Impact Investing etwas, was sich sehr, sehr schön einreiht in die Grundtradition der sozialen Marktwirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft war auch immer schon dafür da, dass man mit sehr klarem unternehmerischen Sinn trotzdem auch wertebasiert agiert hat. Und nichts anderes ist ja auch Impact Investing. Da habe ich einen unternehmerischen Ansatz, habe aber sehr klare normative Werte, mit denen ich investiere. Also insofern passt für mich das Thema Impact Investing sehr, sehr schön in die kontinentaleuropäische Tradition des Wirtschaftens und damit auch des Investierens. Und meine große Hoffnung ist, dass vielleicht die GAFAs, die Googles dieser Welt in den USA sind, aber die große Nachhaltigkeitswelle, dass die eher aus Deutschland und aus Europa herauskommt.
Ja. Müsste man dann nicht einfach eigentlich sagen, in 5 oder in 10 Jahren hat jedes Investmenthaus, jeder M&A-Berater, jede Bank so eine Art Hausgesetz, wo drin steht, wo in welche Richtung arbeiten wir und wo in welche Richtung investieren wir. Und das ist dann einfach ein Nachhaltigkeitskatalog im weitesten Sinne, wie man ihn schreiben kann. Und dann müssen wir beide uns gar nicht mehr Gedanken machen über Impact Investing, weil dann fließt halt Geld nur sozusagen in die gute Richtung und nicht mehr, es gibt dann kein böses Geld mehr.
Genau, das ist die Idee. Da wird es hingehen, deswegen aber nochmal, wir müssen auf der einen Seite bestrafen. Es muss so teuer sein, wenn man Schaden anrichtet, dass sich das Investieren nicht mehr lohnt. Und damit habe ich dann per se erst einmal eine Nachhaltigkeit drin. Und dann sollte man eben auch gucken, dass man wirklich auch Impact Investing im Mainstream hat. Und das, was du skizzierst, passiert ja. Also alle Banken fangen mittlerweile an, eigene Impact Investing Strategien zu entwickeln. Manchmal muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich jetzt auf irgendwelchen Podien mittlerweile Leuten gegenüber sitze, die noch vor 10 Jahren mich als Treehugger belächelt haben und die jetzt alle so tun, als ob sie auch schon immer Impact Investoren par excellence gewesen wären. Aber sei es drum, ich heiße jeden willkommen, der mithilft, diesen Markt groß zu machen.
Ja. Ist es denn so, du hast jetzt auch schon 1-2 Mal das Wort bestrafen sozusagen in den Mund genommen. Was kann denn die Politik tun, die du ja damit ansprichst? Ich bin demnächst im Bundeswirtschaftsministerium, wenn mir der Herr Habeck auf dem Flur begegnet, den ich leider noch nicht vors Mikro hier bekommen habe, aber wenn der mir da begegnet, was muss ich dem mitgeben, damit der sagt, Mensch, stimmt, habe ich noch nicht dran gedacht, mache ich gleich mal, da freut der Andreas sich.
Also, wir brauchen die Politik, weil sie bereitet das Feld, auf dem wir alle dann auch im wirtschaftlichen Raum agieren. Allerdings kann das wenig alleine Deutschland machen, sondern da braucht man zumindest die europäische, im Idealfall die internationale Ebene. Was wir eben sehen ist CO2-Bepreisung. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Das muss halt auch so teuer sein, dass es die wirklichen Kosten, die damit dann auch verursacht werden, widerspiegelt. Und das kann man natürlich für andere Dinge auch machen, dass man also überall regulatorisch so eingreift, dass da, wo Schaden entsteht, dass es einfaktoriert wird. Das ist das, was Politik machen kann. Und sie kann natürlich auf der anderen Seite auch positive wirtschaftliche Entwicklungen mit incentivieren. Also deswegen auch der Green Deal, den wir auf der europäischen Ebene haben, geht schon in die richtige Richtung. Wenn ich eben sagte, ich glaube, dass wir in Europa ein Epizentrum für nachhaltiges Wirtschaften sein müssen, dann brauchen wir natürlich dafür auch Subventionen, Anschubfinanzierungen etc. Beispielsweise eben, dass eben auch Startups in diesem Bereich mit quersubventioniert werden.
Ja, das heißt, die Politik schafft die Rahmenbedingungen letztendlich dann ja auch in der Form, wie wir seit 20 Jahren irgendwie das Thema Digitalisierung besprechen. Auch da müsste die Politik eigentlich die Rahmenbedingungen schaffen. Tut sie so bedingt. Wir kommen insgesamt nicht voran. Thema Bildung ist ein weiteres. Ja, auch wenn alles nicht so schlecht ist, wie wir es häufig reden, ist da noch viel Luft nach oben. Was gibt dir die Zuversicht, dass wir auch 2028, 2030, wie auch immer, in den Ministerien, im Bundeskanzleramt, in den Fraktionen Leute sitzen haben, die sagen, ja, wir ziehen das durch, wir schaffen die Rahmenbedingungen so, dass Impact Investing funktioniert.
Ich würde sogar größer machen, also mal ein bisschen vom Thema Impact Investing wegrudern, sondern einfach auch die Gesellschaft Nachhaltigkeit mit aufstellen. Ich könnte meinen Job nicht machen, wenn ich nicht daran glauben würde, dass wir eine positive Entwicklung und Zukunft haben. Ich habe aber den Vorteil, das empfinde ich wirklich als Privileg, dass ich immer mit Menschen zu tun habe, die auch positiv nach vorne gucken und die sehr häufig auch noch die Möglichkeiten haben, etwas zu machen. Sowohl im privaten Bereich, also welche, die halt Unternehmen gegründet haben, die als Investoren und Investoren unterwegs sind, die gemeinnützigen Organisationen gründen, aber auch im Bereich der Politik und auch der öffentlichen Hand. Also ja, es ist immer so leicht, da ein Bashing zu machen und es gibt auch viele Sachen, die ich nicht gut finde, aber ich habe wirklich viele, viele Menschen auch gerade im Ministerium kennengelernt, die hoch motiviert und kompetent sind und die auch Sachen nach vorne bringen. Und deswegen ist natürlich gerade auch eine Gemengelage, die leider einen großen Aktionismus dann immer wieder hervorrufen. Aber ich glaube, dass wir wirklich auch auf der Politik Player haben, die versuchen, es bestmöglich zu machen. Und wenn wir vielleicht mal ein bisschen Ruhe irgendwann wieder haben, wenn nicht mehr nur Kriege sind, wenn nicht mehr quasi wir in einem Krisenmodus sind, weil auf einmal dann 60 Milliarden weggebrochen sind, dann kann man vielleicht auch wieder mit ein bisschen längerem Atem auch wirklich die Weichen richtig stellen.
Wenn wir haben jetzt das Thema CO2-Preis einmal explizit genannt und das geht, insgesamt ist der Gedanke bei Nachhaltigkeit ja auch immer sehr stark in Richtung Klima nachhaltig zu arbeiten. Impact Investing ist aber ja auch mehr. Ich habe vorhin das Thema Kindergärten angesprochen. Also ich persönlich bin ja ein großer Freund von gut organisierter Kinderbetreuung, einfach weil ich glaube, dass dadurch den Frauen, die es leider Gottes ja zumeist noch sind, die Kinder betreuen oder überhaupt die Care-Arbeit machen in Deutschland, dass die damit einfach viel mehr Möglichkeiten bekommen, ihr Arbeitsleben sozusagen selbst zu gestalten und das zu machen, was sie möchten oder was sie glauben, was sie brauchen, etc. Wenn wir da den Bogen finden zum Thema Impact Investing, würdest du sagen, wir müssen das Ganze auch gesamthafter sehen und ein Investment in den Bereich Bildung ist genauso zu bewerten wie ein Investment in den Bereich Klimatechnologie, genauso wie in den Bereich you name it.
Ja, also absolut reicht es nicht, wenn wir uns auf ein Thema fokussieren. Wir brauchen halt wirklich einen holistischen Blick auf die Probleme, die da draußen sind. Deswegen hatte ich eingangs ja auch nochmal referenziert auf die SDGs, die Sustainable Development Goals, weil da werden eben alle Probleme, die wir haben, sehr schön kategorisiert und zusammengefasst. Was Impact Investing manchmal natürlich noch komplizierter macht, ist, dass wir auch, und das muss man transparent machen, über Zielkonflikte reden müssen. Weil es wird sehr häufig so sein, dass man mit einem Ziel etwas Positives erreicht, aber mit dem gleichen Investment dann möglicherweise einen anderen Schaden anrichtet. Also, sehr plakatives Beispiel. Wenn ich gucke, dass ich im globalen Süden investiere, um Menschen aus der Armut rauszuholen, dann geht das im ersten Schritt sehr häufig erst einmal mit einem höheren Konsum, mit einem CO2-Footprint, mit Plastik etc. einher. Also insofern sind das Sachen, die man im ersten Schritt transparent machen sollte und dann natürlich versuchen, den Schaden möglichst gering zu halten, aber man wird es nicht komplett vermeiden können. Und das heißt im Umkehrschluss, Impact Investing ist etwas, wo ich immer auch meine eigene normative Weltsicht und meine eigenen Priorisierungen vornehmen muss. Wenn ich aus einer klassischen Investmentlogik komme, dann denke ich zweidimensional. Dann habe ich nur Risk und Return und mache danach ein Investment. Wenn ich Impact Investing mache, dann mache ich noch eine dritte Dimension mit rein, nämlich Impact. Dann habe ich also Risk, Return und Impact. Und ich kann mich in diesem Raum überall bewegen und die Impact-Ebene kann ich nicht an einen Algorithmus abgeben, sondern muss ich selber entscheiden. Für mich ist Klima wichtiger oder für mich ist Bildung wichtiger oder für mich ist Armut das Entscheidende. Und erst dann kann ich eine Investitionsentscheidung treffen und wie gesagt sehr häufig auch dabei Abwägungen treffen müssen.
Siehst du die Gefahr, dass sich Impact-Investoren sozusagen, dass es da einen Wettbewerb oder vielleicht auch eine gewisse Gegnerschaft gibt? Leute, die sagen, ich investiere jetzt in Bildung, wo auch immer. Ganz einfaches Beispiel, mehr Fremdsprachen lernen sorgt dafür, dass die Leute vielleicht auch mehr Lust haben zu reisen. Wenn sie reisen, fliegen sie mit dem Flugzeug, ist nicht gut fürs Klima. Und so ein Bildungsinvestor versus Klimainvestor, dass die sich dann reiben und dass wir vielleicht auch als Gesellschaft, einfach weil wir uns so viel reiben, Stillstand produzieren.
Oder eben, dass wir dann in einen konstruktiven Diskurs in der Gesellschaft wiederkommen, weil wir uns auch über Ziele mal wieder verständigen. Und deswegen ist das, was ich nicht scheue, eben diese auch Zielkonflikte transparent zu machen und dann vielleicht auch nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern eben auch auf der gesellschaftlichen Ebene einen Aushandlungsprozess zu machen. Ganz profan, sind uns jetzt die Arbeitsplätze in einem Strukturwandel wichtiger oder ist es wichtiger, unmittelbar CO2 zu reduzieren? Da wird man einen Diskurs für brauchen und ich glaube, man kommt dann auch zu guten Entscheidungen, die dann hoffentlich auch von einem Großteil der Bevölkerung mitgetragen werden. Weil ansonsten werden wir das auch alleine aus diesem gesellschaftlichen Konflikt heraus nicht meistern können. Ja, das gehört mit zum Impact Investing auch dazu, die Transparenz und den Diskurs.
Das ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Schlusswort für diese Folge. Weil Diskurs, gesellschaftlich diskutieren, gemeinsam Ziele definieren und die dann auch zu bewerten, das sind Themen, die, also das finde ich persönlich super und letztendlich trifft es ja nicht nur im Impact Investing sozusagen den Kern des Ganzen, sondern auch eigentlich bei jeder gesellschaftlichen Entscheidung, die wir zu treffen haben. Wir sitzen ja hier in Berlin und um die Ecke ist das Bundeskanzleramt. Da werden ja viele so Entscheidungen zumindest auch vorbereitet. Und ja, da können wir halt nur hoffen, dass sie noch mal ein paar Meter weiter im Bundestag auch alle, die da drin sitzen, anständig miteinander umgehen und anständig miteinander versuchen, eine Lösung zu finden. Das ist so mein Statement. Andreas, hast du noch was, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, ganz zum Schluss?
Wir haben jetzt, finde ich, auch sehr detailliert an vielen Sachen gesprochen. Ich hoffe nicht, dass man vielleicht mit den ganzen Buzzwords und den ganzen Frameworks und den Instrumenten abgeschreckt hat. Weil am Ende des Tages ist es relativ simpel. Wir haben Herausforderungen da draußen und ich hoffe, dass möglichst viele Menschen einfach Lust haben, mitzugestalten, sei es im gemeinnützigen Sektor, sei es durch eine Spende, wie wir eingangs gesprochen haben, oder als Investor, Investorin oder durch das eigene Unternehmen. Einfach machen und dann wird die Welt schon besser.
Ja, finde ich super. Und vielleicht nochmal ergänzend dazu, mit Impact Investing kann man Geld verdienen. Also da draußen, alle großen Investoren, ihr könnt gute Rendite machen und ruhig schlafen. Vielen Dank.
Danke dir.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht-Was-Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.